wer zum Spielen kommen kann. Gut, wir fangen an. Zu meiner Person, ich komme von den Deutschen Telekom Laboratories, das ist die zentrale Forschungs- und Entwicklungseinheit der Deutschen Telekom. Vor 5 Jahren gegründet, also hatte jetzt 5. Geburtstag und wir forschen in verschiedenen Gebieten und auch viel, sehr viel mit Partnern zusammen. Also wir sind ein Institut der TU Berlin, hier in Berlin, arbeiten auch mit Universitäten in Übersee zusammen, mit der Ben-Gurion-Universität und in dem Fall oder in dem Kontext, den ich jetzt hier präsentiere, haben wir mit der Uni Bonn zusammengearbeitet, wo auch der Christian heute hier ist und uns unterstützt und begleitet. Gut, bevor wir ans Spielen einsteigen, wir gehen jetzt kurz durch die Geschichte des computerunterstützten Spielens an der Stelle, gucken danach mal auf die Spiele und Genres und werden dann mal den nächsten evolutionären Schritt zusammen vornehmen, wie Spielen in der Zukunft aussehen kann mit den Gerätschaften, die es heutzutage gibt. Kurze Frage vorab. Wann glauben Sie, wurde das erste Computerspiel geschaffen? Wann hat man zum ersten Mal computerunterstützt gespielt? 60? Pong ist 70er, 60er. Das war nicht schlecht. 46. Erste Computerspiel auf dem Röhrenrechner implementiert. Von der Universität, da wurde das sogenannte NIM-Spiel umgesetzt. Aber ich weiß jetzt nicht, was das NIM-Spiel ist, vielleicht weiß jemand von Ihnen. 1952 kam so das erste Spiel raus, also raus kann man nicht sagen, letztendlich wurden diese Spiele alle an Universitäten von irgendwelchen Professoren mit irgendwelchen Assistenten an irgendwelchen gigantisch großen Rechnern geschaffen. Und so das erste Spiel, was man jetzt so heutzutage noch kennt als Tic-Tac-Toe, war 1952 OXO auf dem großen Rechner, gefolgt 1958 von Tennis for Two, Analogrechner in Bündelung mit dem Oszillographen. Konnte man zu zweit Tennis spielen mit den Reglern hin und her. Das sieht man hier auch in der Mitte ganz schön. Und 1962 kam dann Space Wars raus vom MIT, von einer Truppe von Wissenschaftlern programmiert. War ein Multiplayer-Spiel und vom Charakter her und von der Art her schon ziemlich nah an dem dran, was man als Computerspiel auch identifizieren würde heutzutage. Eingeschränkt war der Benutzerkreis, aber wie gesagt, auf die Teilnehmer an den Unis und den Wissenschaftlern und Bekannten und Freunden, das war jetzt nichts, was in die Breite gegangen ist oder irgendwie für großes Publikum überhaupt ersichtlich war oder bekannt war. Das ging dann weiter in den 70ern, 72, also die industrielle Fertigung von Fernsehbestandteilen war so gut und so günstig, dass man zu dem Zeitpunkt erste Gerätschaften geschaffen hat, die in Malls, Einkaufszentren, Kiosken etc. stand. Man konnte gegen Münzen spielen. Pong war das erste Gerät, was da rumstand. Relativ rudimentär noch von der Ausstattung, wie man hier sehen kann. Der ein oder andere von Ihnen wird sicherlich kennen, das war das mit den Schiebereglern, konnte man zu zweit spielen und dann flog dieser Ball immer hin und her. 1978 kam der Durchbruch für Computerspiele, was diese großen Konsolen anbelangt, würde ich mal sagen, es war Space Invaders. Sicherlich auch stark gefördert durch Star Wars, was damals sehr erfolgreich war. Alle wollten plötzlich gegen fremde Raumschiffe kämpfen. Mit Space Invaders war das möglich. War ein ziemlicher Hype, ein ziemlicher Run, weil auch in Japan teilweise die 100-Yen-Münzen ausgegangen sind, weil die in den Automaten steckten. Space Invaders ist insofern ein Klassiker und ein Meilenstein. Es gilt als das erste farbige Computerspiel, was nicht ganz wahr ist. Wenn man sich den Automaten mal genau angeguckt hat, wird man feststellen, da waren einfach nur Farbstreifen draufgeklebt. Also unten grün und oben, wo der Böse hin und her flog, war es rot. Was aber ganz nett war bei Space Invaders, Space Invaders hatte einen adaptiven Soundtrack. Das heißt, je weiter oder je näher man vor dem eigenen Ende stand, wurde die Musik und die Bassmelodie immer schneller und immer stärker, was den Stressfaktor ein bisschen erhöht hat. Pac-Man kam auch zu der Zeit raus und das Ganze gestaltete sich sehr erfolgreich, dass die Industrie sich überlegt hat, dass man diese Geräte und vor allem auch diese Spiele, die man jetzt ja in den Malls und an anderen öffentlichen Plätzen erprobt hat, nach Hause bringen kann. Der Atari 2600 kam damals raus. Wer damals einen hatte, hat auch immer Freunde zu Besuch, die dann vom heimischen PC gespielt haben. In Deutschland hieß der übrigens nur Atari. Das reichte als Begriff, um die Leute zu ködern. Dann kommen die 80er. In den 80ern gab es schon PCs, aber PCs waren damals zum Spielen in den Anfängen vollkommen ungeeignet. Die haben gepiepst, waren monochrom. Der Renner war der C64, 82 zum ersten Mal präsentiert. War nicht so teuer für einen Computer. Verbreitete sich rasant. Genauso wie die Spiele, die für den C64 erhältlich waren. läuteten damit aber auch das Ende der Atari etc. Konsolen ein, weil einer der Vorteile beim C64 war natürlich die unglaubliche Verfügbarkeit von Spielen und auch die Möglichkeit, Spiele zu kopieren. Also, das war nicht unüblich, damals viele Spiele zu haben. Und der PC hatte nachgezogen. Ein bisschen später kam die EGA-Grafik. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere sie noch kennt, die Spiele, Space Quest oder so. EGA-Grafik hat dann schon ein bisschen mehr gegeben, waren zumindest 16 Farben, wenn ich mich nicht irre. Und ein bisschen bunter machen. Gepiept hat der PC damals leider immer noch. Und erst 89 kam der Sound Blaster, der auch digitale Sounds dazu packen konnte. Davor gab es noch die ATLAB-Karte, aber die hat eigentlich auch nur MIDI-Sequenzen und MIDI-Töne von sich gegeben. 89 bereits kam der Game Boy. Sehr erfolgreich, weil damals mit Tetris. Also man konnte nicht unterscheiden, ob die Leute sich jetzt Tetris kaufen oder ein Game Boy. Das war eins, es wurde damals mit ausgeliefert und war der absolute Renner. Hatte auch Stereo-Sound und ist eine der meistverkauften mobilen Geräte, wenn es um Spielen ging. So, die 90er. In den 90ern haben die Konsolen wieder aufgeholt. Mit 16-Bit-Konsolen konnte man schon eine ganze Menge machen. Dann kamen die ersten Grafikchips auch für die Konsolen. 3D-Grafik Mitte der 30er. Musste nicht mehr über einen Prozessor gemacht werden, die ganze 3D-Grafik, wie es beim PC am Anfang noch war, wie bei Doom oder Duke Nukem in der ersten Version. Das ging über Grafikchips und hat den Konsolen dann nochmal einen Aufschwung verschafft. 91 kam Neverwinter Nights raus, das erste Online-Spiel, Massive Multiplayer Online-Spiel von AOL, lief auch 6 Jahre erfolgreich und erste Handyspiel überhaupt, was es gab, war Snake auf dem Nokia 6610. Sehr erfolgreich, auch sehr lange noch mit ausgeliefert worden. Gut, wie sieht es heute aus? Wir haben sehr leistungsstarke Konsolen, die in Rechenpower und Sound und zusätzlichen Abspielmöglichkeiten wie, gut, jetzt geht es mit der Blu-ray bei der PlayStation 3, damals bei der PlayStation 2 war es auch der DVD-Player, der integriert war. Die PlayStation 2 hat aufgrund ihres Erfolges Spielen, also digitale Spielen, auch gesellschaftsfähig gemacht. Es wurde diskutiert, es tauchte in den Medien auf. Man war nicht mehr so schräg angesehen, wenn man Computerspiele gespielt hat. Das hatte sich etabliert. Der nächste revolutionäre Schritt war die Wii mit dem Bewegungscontroller. Also die ganze Eingabemöglichkeit über diese anderen Controller, die es vorher gab, oder über einen Joystick oder so, war plötzlich hinfällig. Man konnte sich relativ frei bewegen mit den Gerätschaften und die Bewegung wurde auf die Spielfigur umgesetzt und entsprechend im Spiel verarbeitet. Inzwischen ziehen die anderen Konsolenhersteller auch nach. Microsoft mit der Xbox hat Projekt Nadal und auch die PlayStation 3 hat einen Motion Controller, der Ende des Jahres rauskommen wird. Also was diese Art der Interaktion anbelangt, sind wir noch nicht am Ende, da kommt noch eine ganze Menge. Gut, aktuelle Gaming-PCs, gibt inzwischen auch PCs, die rein auf Spielen ausgerichtet sind, mit einer unglaublichen Rechenpower und Wasserkühlung und Gehäusetuning und alles, was es dazu gibt. Aber wir gucken uns mal an, was man als nächstes noch machen kann. Kurz in die Geschichte der Spielegattung. Ich habe versucht, das mal zu klassifizieren. Das ist nicht so einfach, weil die Grenzen mitunter schwimmend sind. Es gibt Actionspiele, die basieren auf Geschicklichkeit und Reaktionsvermögen. Da gibt es so eine schöne Sachen wie Crysis oder Lara Tomb oder auch die Moorhühner. Das ist alles auf Action getrimmt. Es gibt Simulationsspiele. Angefangen hat es mit Sportspielen, die simuliert wurden, wie Zucker beispielsweise auf dem C64. Aber mittlerweile wird so gut wie alles simuliert. Es gibt auch einen Sprengmeister-Simulator, habe ich noch nicht festgestellt, wo man Gebäude sprengen kann. Und wenn man es richtig macht, kommt man zum nächsten Level und kriegt dann größere Gebäude, die man sprengen kann. Baumaschinen-Simulator ist ziemlich erfolgreich verkauft worden, habe ich gehört. Da gibt es also wirklich Leute, die in ihrer Freizeit gerne mit Baumaschinen rumfahren. Gut, es gibt auch Leute, die sich ganze Familien simulieren lassen von den Sims. Es muss realistisch sein, damit dieses Genre funktioniert. Es gibt Adventure- und Rollenspiele, auch schon relativ früh. Zork beispielsweise war eins der ersten Text-Adventures, was auf sehr einfachen PCs noch lief, gibt es übrigens immer noch den Z-Interpreter. Und ja, da gibt es natürlich so eine Highlights wie Monkey Island und Day of the Tentacle oder auch so Spiele, wo man gar nicht richtig rausfindet, was man machen muss, wie müsst. Und als vierte Kategorie habe ich die Online-Spiele noch mitgenommen. durch World of Warcraft oder Half-Life symbolisiert. Da sind die Grenzen aber fließend mittlerweile. Gibt es ja bei vielen Spielen Online-Komponenten, wo man sich Mitspieler aus dem Netz holen kann und mit denen zusammen spielen kann. Ich habe ja auch mal Second Life mit aufgenommen. Eigentlich von der Definition her oder vom Verständnis nicht wirklich ein Spiel, aber der Begriff Spiel kommt aus dem Althochdeutschen, ist eigentlich eine Tanzbewegung und hatte zur Definition, es ist eine Tätigkeit, die ohne einen weiteren Zweck ausgeführt wird, sondern einfach nur der Belustigung dient. Deswegen habe ich Second Life mit aufgenommen. Gut. Material haben wir. Wir haben uns die Entwicklung der Konsolen, der Gerätschaften angeguckt. Wir haben uns die Spielegenres angeguckt. Jetzt schauen wir mal, wie es da weitergehen kann. Ich habe jetzt einfach mal ein modernes Handy, ein Smartphone dargestellt und gut, das werden Sie wahrscheinlich alles wissen. Ich gehe trotzdem noch mal kurz durch. Was kann so ein Handy alles? Ein Handy hat inzwischen einen Internetzugang, breitbandig sogar, Telefonie und SMS, also ich kann kommunizieren, kann aber auch Text hin und her schicken. Relativ gut auflösendes grafisches Display, wenn auch etwas klein, aber es existiert. Man kann da schöne Sachen sich drauf angucken. Es gibt eine Audio-Video-Wiedergabe. Es gibt Touchscreen. Ich habe Bluetooth, wo ich Geräte, die in der Nähe sind, miteinander kommunizieren lassen kann. Ich habe eine GPS-Positionsbestimmung. Also das Gerät weiß, wenn es GPS aktiviert ist, wo ich mich gerade auf der Welt bewege. Es gibt eine Kamera. Es gibt Annäherungssensoren. Im iPhone beispielsweise. Ein Annäherungssensor schaltet das Display ab, wenn ich telefoniere. Damit ich nicht mit meinem Ohr irgendwie auf Gespräch beenden oder lautschalten oder stummschalten oder so komme. Es gibt einen Umgebungslichtsensor, der das Display anpasst von der Helligkeit. Und es gibt Beschleunigungsmesser, die also auch die Bewegung und die Art die Heftigkeit der Bewegung, die ich mit dem Gerät ausführe, messen. Es gibt einen Kompass und es gibt auch ein Mikrofon. Wir wollen uns jetzt mal angucken, wie man die ganze Sensorik, die in so einem Gerät vorhanden ist, beispielsweise für eine spielhafte Anwendung nutzt. Ziel des Ganzen, oder worauf ich hinaus will, ist links, ist das auch hier links? Ja. Links sehen Sie, wie herkömmlich, wie bisher gespielt wurde. Es gibt die echte Welt, die ist irgendwo da draußen, und dann gibt es die virtuelle Welt, die ist irgendwo beim Spieler zu Hause, wo der Spieler ja, in verschiedene Rollen schlüpfen kann, in virtuellen, künstlichen Welten abtaucht und dann blonde Frauen von King Kong befragen kann. Und wo wir hinwollen, ich werde Ihnen jetzt auch gleich zeigen, wie das funktioniert, ist, dass wir Spielen verknüpfen, also Spielelemente in die reale Welt bringen und hier es ermöglichen, im Umfeld der realen Welt Spielerfahrungen und Spielerlebnisse zu sammeln. Wie kann sowas aussehen, ein Spiel in der echten Welt? Jetzt einfach mal exemplarisch ein einfaches Beispiel. Blueprint, ich habe eine Karte. Und ich sehe mich auf der Karte. In der Regel immer in der Mitte, weil es sich anbietet, weil man da automatisch hinguckt. Das wäre ich jetzt als Spieler. Und die Fortbewegung wird jetzt nicht über einen Joystick erfolgen oder über eine Tastatur, sondern die Fortbewegung in dieser Anwendung erfolgt, indem ich mich echt bewege. Ich laufe. Ich kann schnell laufen, ich kann langsam laufen, ich kann nach links laufen, ich kann nach rechts laufen. Die Karte würde sich entsprechend mitbewegen. Wir können das Ganze erweitern, indem wir jetzt auch noch auf diese Karte einblenden, wo sind andere Mitspieler. Das ist ja kein Problem, Sie haben ja alle GPS auf den Geräten, der Server weiß, wo sich wer befindet, wer mit wem gerade zusammen spielt. Hier ließen sich beispielsweise schon mal Fangen oder Versteckspiele mit darstellen. Zusätzlich kann ich eine Interaktion reinbringen, eine Interaktion mit echten Gegenständen, Gebäuden, beispielsweise mit einem Fernsehturm. Ich kriege eine Aufgabe, gehe zum Fernsehturm, finde raus an dem großen Kupferschild, ich weiß zwar nicht, ob da eins ist, aber nehmen wir mal an, da wäre eins, wo dran steht, wann er gebaut wurde. Kann das als Frage formulieren und habe hier mit Spielen dieser Art den Ansatz, der mit einer Schnitzeljagd vergleichbar ist, wo man Aufgaben löst und dann zur nächsten Position geleitet wird. Ich kann aber auch virtuelle Gegenstände verteilen. Ich habe ja vom Spieleserver ja Macht über die Karte, auch wie sie angezeigt wird, und kann hier beispielsweise Münzen verstecken, die man durch Drüberlaufen einsammeln kann oder andere Gegenstände, die ich mitnehme, mit mir mitführe und dann dem anderen Mitspieler geben kann. Das ist auch möglich natürlich mit der Technologie. Es gibt noch eine Interaktion, die ich direkt mit dem Gerät ausführen kann, dass ich irgendwie ein Menü habe, wo ich dann bestimmte Sachen wie Kommunikation anstoßen oder irgendwie, weiß ich nicht, den Blitz aus dem Rucksack holen und abschießen oder so. Hat uns aber alles noch nicht gereicht. Ich habe ja gesagt, ich komme aus der Forschung. Wir haben gesehen, Real-Life-Gaming gibt es schon vereinzelt. Da kann man schon eine Menge machen, wir machen es auch. Und wir wollten halt gucken, was man anhand der Sensorik, die so ein modernes Smartphone mitbringt, noch alles machen kann. Ich hatte Ihnen ja erklärt, welche Möglichkeiten es da gibt. Wir wollen das jetzt verbinden, um hier ein neues, noch erfahrungsreicheres Spielerlebnis zu schaffen. Wie kann sowas aussehen? Das Projekt, von dem ich erzähle, heißt Adaptive Mobile Gaming, also adaptives mobile Spielen. Beispiel, wie kann man eine Spielsteuerung adaptiv? Adaptiv heißt in dem Zusammenhang, passt sich dem Kontext, passt sich der Situation an, machen oder darstellen oder umsetzen. Wir haben beispielsweise links eine herkömmliche Steuerung eines Real-Life-Spiels. Ich gucke auf die Karte und sehe dann an der Mitspieler, beispielsweise den roten Mitspieler, der von meiner Spielnatur her jetzt in dem Fall mal böse ist. Also ich will den eigentlich nicht treffen, ich will den eigentlich umgehen, der soll mich auch nicht sehen. Und ich kann das jetzt steuern, also die Informationen über das Display bekommen und gucken und dann irgendwelche Aktionen auslösen. Aber mit einer adaptiven Spielsteuerung könnte man jetzt auch sagen, ich renne jetzt los und stecke das Handy in die Tasche. Über die Sensorik kann es erkannt werden, es ist kein Lichter oder eine starke Bewegung. Das Spiel könnte sich jetzt anpassen und automatisch auf den Audiomodus switchen. Sprich, die Informationen, die ich vorher visuell erhalten habe, erhalte ich jetzt über die Kopfhörer. Achtung, Spieler Rot nähert sich von rechts. Und irgendwelche Aktionen, die ich gerne auslösen möchte, um hier das zu verhindern, Tarnkappe aufsetzen, als Beispiel. Es wäre eine adaptive Spielsteuerung. Adaptive Spielen, wie kann man ein Spielfeld oder einen Spielkontext anpassen? Ist jetzt ein bisschen komplizierter, aber wir kriegen das hin. Da oben rechts in der Brunerstraße auf der linken Seite steht eigentlich der schwarze Spieler, so wie man es auf der rechten Seite sieht. Nur im Display zeige ich den nicht an, weil da sind ja eigentlich Häuser zwischen. Ich bin jetzt der zyanfarbene Spieler. Da sind Häuser zwischen und ich kann den eigentlich nicht in echt sehen. Und das kann ich auch erkennen über das Kartenmaterial, über eine Auswertung. Der ist da zwar, aber ich zeige eben den Zyan-Spieler noch nicht an, weil der ja in der wirklichen Welt auch nicht sichtbar wäre. Erst wenn der zyanfarbene Spieler sich auf die Kreuzung bzw. um die Ecke begibt, würde er diesen anderen Spieler, den bösen Spieler in dem Fall, eingeblendet bekommen, weil er jetzt ja auch in der Realität sichtbar wäre. In dem Projekt beschäftigen wir uns hiermit, einen Baukasten zu bauen, der Spiele dieser Art ermöglicht. Es gibt also kontextbewusste Spielelemente, die wir haben, das Ganze als Baukastensystem und natürlich integrierte Kommunikationsbausteine. Wenn ich mit anderen Menschen spiele, macht Kommunikation auch Sinn und Spaß. Das können jetzt Einzelgespräche sein, aber auch Konferenzschaltung an der Stelle, die ich initiiere zwischen allen Spielern oder zwischen bestimmten Spielergruppen. Es gibt die Möglichkeiten, die ganze Sensorik, was die Steuerung anbelangt, noch zu benutzen, also multimodale Steuerung plus Feedback über Vibrationen oder über andere Kanäle geht natürlich auch. Und das Ganze möglichst modular und Schnittstellen, dass wir hier der Kreativität, die der Spieleentwickler haben möchte, keine Einschränkung haben und er sich das zusammenbauen, zusammenziehen kann, was er gerne möchte. Das haben wir auch alles damals erklärt. Und wo immer nachgefragt wurde, ist, ja, wie sieht denn sowas aus? Wie kann denn so ein Beispiel aussehen? Wie könnte man denn so ein Spiel machen, was so funktioniert? Und die Aufgabenstellung war halt, diese ganzen Attribute, die wir hier haben, Multimodalität, Mobilität, Mehrspielerfähigkeit, Kommunikationsbestandteile, Real-Life-Spannung, Strategie, Taktik, Spaß und vor allen Dingen, es muss leicht verständlich sein. Wenn ich ein kompliziertes Spiel habe mit zigtausend Einstellungen, irgendwann steige ich beim Handbuch aus oder ich verstehe es nicht, habe dann keinen Spaß. Und da haben wir uns überlegt, wie macht man das, wie könnte man jetzt hier von dem Ansatz des Projektes einen ein Beispielspiel mal definieren. Unser erster Prototyp, da haben wir uns orientiert an Scotland Yard von Ravensburger. Ich unterstelle mal, es ist jedem bekannt, halbwegs. Ich erläutere es mal kurz. Brettspiel, Scotland Yard, ich habe eine Karte, ich habe einen Mr. X. Der Mr. X ist der Bösewicht und deswegen ist er auch nicht sichtbar. Der zieht nämlich verdeckt und die Detektive müssen den Mr. X fangen. Fangen heißt einkreisen, dass er sich nicht bewegen kann oder halt direkt auf ihn raufhüpfen, auf die Stelle, wo er sich theoretisch befindet, obwohl er ja mit seiner Spielfigur nicht zieht. Das Ganze geht über Fortbewegung mit der U-Bahn, mit dem Zug, mit der Fähre und die Tickets, die die Detektive haben und ausspielen, kann Mr. X nutzen, um auch zu ziehen. Das ist das Brettspiel. Wir haben uns jetzt überlegt, wie kann man dieses Brettspiel, Scotland Yard, in den mobilen Real-Life-Kontext stecken. Und gut, Karte haben wir auch, hatten wir schon gesehen. Wir haben den Mr. X als Spieler und wir haben die anderen Detektive als Mitspieler, die sind alle echt, haben unterschiedliche Farbpöppel oder Spielfiguren. Und ja, wie macht man das jetzt, dass Mr. X nicht sichtbar ist oder partiell sichtbar ist? Der zeigt sich einfach nur in gewissen Zeitabständen. Es gibt keine Spielzüge mehr, es ist das Ganze sehr zeitorientiert. Die Bewegungen machen die Spieler von sich aus und Mr. X erscheint halt alle 3 Minuten und die Detektive müssen dann ihre Strategie darauf anpassen, Mr. X zu fangen und einzukreisen. Das Ganze haben wir noch ein bisschen gepimpt mit virtuellen Gegenständen, die so im James-Bond-Style so Gimmick sind, die man finden kann und die man nutzen kann, um Spielgeschehen für sich zu beeinflussen. Und wir haben für den Prototypen einen kleinen Filmtrailer, den ich Ihnen jetzt mal zeige. Das ist Mr. X, wie sicherlich leicht zu erkennen ist. Nehmen wir die Maske weg. Also Mr. X macht sich bereit und verschwindet. Zufällig auch hier in der Nähe. Der gute Alexander lädt jetzt alle ein. Die Mitspieler kriegen eine Einladung, die jetzt zum Spielen aufgefordert werden, Mr. X zu fangen. Und das Spiel geht los. Erstmal heißt es natürlich sich verteilen, Mr. X ist irgendwo unterwegs. Die Information, wo Mr. X sich gerade befindet, erscheint alle 3 Minuten und verblasst dann langsam in der Anzeige, dass man auch die Historie gut erkennen kann. Mr. X kann sich natürlich auch verstecken, das geht, solange er nicht unmittelbar angezeigt wird. Die Detektive haben oben einen Progressbar, wo sie sehen, wann Mr. X nächstes Mal sichtbar wird und Mr. X entsprechend auch. Hier in der Version konnte man noch Geld sammeln, virtuelles Geld, um gegen Gadgets einlösen. Die Detektive haben jetzt hier eine Telefonkonferenz gemacht. Mr. X hatte vorher eine Wanze gefunden und das Ganze abgehört, sonst hätten die Detektive unter sich nicht das ganze Gespräch führen können. Das war eine Idee vom Regisseur. Man kann natürlich Menschen nicht in echt verschieben. Ja, ich weiß ja, wie das Video weitergeht. Wir haben ihn gleich eingekreist. Mr. X bedient sich vorher noch verschiedener Gadgets. Ein Gadget, was ganz gut ankommt, ist der Screamer. Er geht in beide Richtungen. Ich kann Mr. X schreien lassen, wenn er sich beispielsweise in der Mülltonne oder im Hauseingang versteckt. Oder Mr. X kann auch die Detektive, die ja auch Tarnkappen benutzen können, zum Schreien bringen. Selbst wenn Mr. X weiß, oder der Mitspieler weiß, dass da ein Schrei kommt, die Umgebung reagiert in irgendeiner Form sowieso. Genau, jetzt haben wir ihn erwischt. Direkt am Alex. Nee, ich bin noch nicht ganz... Achso, danke, ja. Das war der Prototyp, das verstand letztes Jahr. Wir haben sehr viel Spaß beim Spielen gehabt mit diesem Spiel und haben uns jetzt auch entschlossen, das Ganze... den Prototyp nochmal zu überarbeiten, dass er auch jetzt nicht nur für kleine Gruppen, sondern auch für größere Spielgruppen möglich ist. Der ist eigentlich soweit fertig und wir haben auch viel Unterstützung von Ravensburger gekriegt an der Stelle, die Ende letzten Jahres ihr Scotland Yard Konzept auch nochmal überarbeitet haben und Mr. X Flucht durch Europa rausgebracht haben. Und wir haben daraufhin unseren Scotland Yard To Go auch nochmal angepasst und den Mr. X Mobile geschaffen, der in etwa so funktioniert wie in dem Video, wie Sie es gerade gesehen haben, nur dass man jetzt kein Geld mehr sammeln muss, sondern halt die Gegenstände direkt findet in der Umgebung. Und wir sind, wir wollen den jetzt in den App Store stellen fürs iPhone. Wir haben auch eine Android-Version, aber erstmal wollen wir die iPhone-Version in den App Store stellen. Die wird hoffentlich die nächsten Wochen dort auch erscheinen und ist auch frei verfügbar. Und insofern man 5 Freunde hat, oder 4 Freunde braucht man ja nur, die über ein iPhone verfügen, kann man sich das runterladen und dann auch spielen. Wie gesagt, kommt erst demnächst, aber wir haben Ihnen angeboten, oder wir bieten Ihnen an, jetzt bei einer Spielesession mit uns draußen. Wir haben ausreichend Geräte dabei, wir werden es in mehreren Gruppen spielen, das mit Ihnen jetzt auch zu probieren und auszuprobieren. Gut, ich bin soweit... schon durch, stelle ich fest. Haben Sie Fragen?
Wie sind denn bei diesem Projekt eure bisherigen Erfahrungen mit so Umgebungseinflüssen? Weil das ist das, was bei Location-Based Games oder jetzt auch Augmented Reality Games, also so Stichwort Sonnenlicht. Ja? Also im Hochsommer kann man viele dieser Spiele nicht spielen, weil man auf dem Bildschirm einfach nichts sieht. Meine Erfahrung. Deswegen fand ich das Konzept auch, dass man das Gerät in die Tasche steckt und dann mit Audio weitergeleitet wird, fand ich sehr sympathisch, auch weil Leute natürlich in der Innenstadt dazu neigen, auf die Straße zu rennen, wenn sie auf ihr Display gucken. Mhm. Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht? Habt ihr da auch Spielelemente angepasst oder eingebaut auf Basis von solchen?
Gut, also Außeneinflüsse, was wirklich störend ist, ist natürlich, wenn so ein GPS-Signal ausfällt. Und das hat man innerhalb von Räumen immer, geht's gar nicht. Und wenn man so in engen Straßen, in engen Häuserschluchten mit so Hochhäusern steht, ist ein GPS-Signal auch immer gestört. Das ist ein bisschen doof, wir gehen im Spiel damit um, aber das Signal ist halt weg an der Stelle. Und sprich auch die Position des Spielers für die anderen, denn wir lassen ihn an der Stelle, wo er vorher war. Und es wird doch der Spieler wird doch exzessiv darauf hingewiesen, dass er gerade kein GPS-Signal hat. Aber anders kann man damit nicht umgehen, da gibt es halt keine Möglichkeiten. Ansonsten Sonneneinfluss geht eigentlich. Mit den Displays, es findet ja, man muss ja nicht permanent drauf gucken. Es ist ja nichts, wo ich die ganze Zeit so laufe, sondern ich gucke ja eigentlich hier und dann laufe ich ein bisschen und spreche mir eine Strategie ab, gehe dahin, gucke nochmal. Gerade bei Mr. X Mobile haben wir, da wir jetzt ja schon Weichen damit gespielt haben, auch bestimmte Arten der Bewegung schon, also wir laufen nicht mehr so über die Straße, sondern wir laufen eigentlich relativ eng am Haus lang, damit wir nicht sichtbar sind und auch für die Leute, die um die Ecke, man guckt halt so um die Ecke und da findet sich immer eine Position, wo man Schatten hat. Das ist machbar.
Dann ist natürlich gerade bei so einer Frage. Gerade an so einer Stelle mit um die Ecke gucken ist natürlich die Frage, wie genau die Lokalisierung ist und die Berechnung, was man sehen kann. Also das, ich will ja sozusagen um die Ecke gucken und auf die Straße gucken, aber ich gehe damit natürlich Gefahr, dass ich auch gesehen werde, wenn der andere auf die Ecke guckt. Das heißt, die Frage ist, was das, die Applikation sozusagen mir zeigt an Symbolen. Ob ich das schon sehe, bevor ich um die Ecke gucke oder ob ich um die Ecke gucke und es immer noch nicht sehe.
Okay, Sie meinen jetzt, Sie sprechen mich jetzt an auf die adaptive Spielfeldanpassung.
Ja.
Das war ein Ausblick, das haben wir noch nicht implementiert. Okay. Das ist zum Beispiel von Sachen, die wir vorhaben.
Okay.
Ansonsten, ja, die GPS-Position spielt da natürlich eine dramatische Rolle. Nicht? Die ist ja nicht millimetergenau, die ist ja teilweise auch nicht metergenau und da gibt es auch immer Sprünge bei dem Ganzen. Da muss man halt gucken, wie man damit umgeht.
Okay,
da habe ich jetzt keine Patentlösung für Sie.
Zwei kurze Fragen. Also das funktioniert auf einem Server. Irgendwo steht ein Server, der das koordiniert?
Ja, ja.
Okay. Und die zweite Frage ist, ihr seid ja Wissenschaftler. Was ist das wissenschaftliche, die wissenschaftliche Analyse hierbei? Also
worum, die wissenschaftliche Analyse? Ja. Neuland betreten auf jeden Fall. Ich meine, wir kennen ja alle Handyspiele in der Form, wie sie bisher waren. Das waren ja meistens immer irgendwelche Portierungen. Von irgendwelchen Sachen, die sich so irgendwie durchgesetzt haben oder Geschicklichkeitsspiele oder so, Doku oder so. Wir wollten einfach mit dem Projekt in dem Forum mal gucken, wie weit kann man denn so eine Sensorik ausnutzen? Wie gut ist das und was kann man dafür alles anwenden und verwenden? Wenn Ihnen das reicht.
So, ich habe mir jetzt das Mikro einfach geschnappt. Nur ganz kurz eine Frage. Ihr stellt die iPhone-App umsonst zur Verfügung, entwickelt lange, bestimmt auch viele Investitionskosten. Gibt es dahinter einen klassischen Business Case? Wie wollt ihr zukünftig damit umgehen? Ist das einfach nur ein Probierfeld, um zu gucken, was ist machbar? Oder habt ihr einen Zwei-Jahres-Plan, wo ihr sagt, in 2 Jahren werden wir damit so viele Menschen erreichen und es wird sich 3 Euro kosten lassen und während das Spiel läuft, ist man ein Freeze auf dem Monitor und was weiß ich, irgendein großes Produkt wird vorgestellt?
Schauen wir mal. Also wir wollen jetzt erstmal, wie gesagt, initial. Die initiale Idee ist ja dieses Toolkit. Und das ist jetzt ein Beispiel von Sachen, die man mit diesem Adaptive Mobile Gaming Toolkit machen kann. Und wir wollen einfach mal ausprobieren, wie auch die Resonanz ist. Wir haben es in kleineren Gruppen gespielt und wir wollen es jetzt einfach auch mal, einfach mal zu gucken, wie sind die Rückmeldungen aus, was ist gut, was ist schlecht, was funktioniert vielleicht nicht so, wo die sagen, nee, gefällt mir nicht, das müssen sie ändern oder wir haben da noch eine Idee. Wir wollen das einfach vorantreiben an der Stelle. Und habe ich gesagt, das machen wir jetzt einfach mal. Wir haben ja auch ein paar Partner dabei, die sich freuen, genannt zu werden. Und das machen wir an der Stelle jetzt erstmal so. Wie das weitergeht, müssen wir gucken, wie die Resonanz ist. Wie viel gespielt wird, wann gespielt wird, das sind alles Daten, die uns interessieren, wie die Leute damit spielen und was auch die Meinung der Leute ist an der Stelle, in die Breite getragen.
Also ich, so ein paar Fragen, ich so Verständnis habe. Ich spiele das erstmal mit meinen Freunden, richtig? Also ich muss die Leute kennen. Okay, aber in dem Fall ist es recht einfach, wenn ich mit Leuten spielen würde, die ich nicht kenne, gibt es so ein bisschen das Problem, dass das Spiel ja nicht mit Hut und Mantel kommt. So, dass ich,
bitte, was war das
jetzt? Dass das Spiel nicht wirklich mit Hut und Mantel daherkommt, sondern ich müsste ja irgendwie, also wie erkennt das Spiel, dass der Mr. X auch gefunden wurde? Muss sich ja im Prinzip auf die Ehrlichkeit des Entsprechenden verlassen werden, dass er sich nicht im Zweifelsfall sieht, da ist ein Gejagter irgendwo im Hauseingang versteckt, bis der wieder weg ist.
Ist eine Diskussion, die wir auch sehr lange geführt haben. Wir haben auch verschiedene Sachen ausprobiert und wenn man es automatisch erkennt, mit einer automatischen Erkennung, ich sage, der ist jetzt einfach in 3 Meter Abstand, der Mr. X von einem Detektiv oder mit anderen technischen Mitteln, das ist nicht so charmant, weil es gab Spielsituationen, wo Detektive sehr knapp an Mr. X vorbeigelaufen sind, weil der im Gebüsch gesessen hat oder sich hinter der Mülltonne oder im Hauseingang versteckt hat. Da wäre uns eine Menge Spielspaß, also gerade für Mr. X, dem hat das Herz bis zum Hals geklopft, eine Menge Spielspaß im Gang, dass wir einfach gesagt haben, nee, wir machen jetzt das Spiel terminiert durch die physikalische, echte Variante des Fangs. Und es funktioniert ganz gut. Wir haben verschiedene Sachen getestet, das hat eigentlich am besten funktioniert.
Aber dafür müsste ich ja die Person kennen. Also das funktioniert halt definitiv nicht, wenn ich einfach random Leute aus dem Internet mir raussuche und sage, ich spiele jetzt mal mit Unbekannten.
Ja, das ist, wie gesagt, das Spiel, so wie wir es jetzt darstellen oder wie es jetzt gebaut ist, funktioniert ja auch, dass ich 5 Freunde haben muss, die ich einlade oder 3 oder 2 an der Stelle. Ja? Okay, gut, das war die Frage.
Meine Frage wäre, also vor allem bei Android gibt es ja sehr viele verschiedene Geräte.
Ja.
Erstens, laufen die auch auf allen Geräten oder müsst ihr da bestimmte Geräte besonders beachten, weil es ja eine große Plattform gibt? Und die zweite Frage ist, also ich habe selber ein Android, aber ich habe einen Freund, der hat ein Apple iPhone und ich kenne noch einen, der hat ein Windows Mobile Handy. Können die zusammenspielen?
Android und iPhone, ja.
Können auch gleichzeitig miteinander in einem Spiel?
Ja, ja. Das können wir Ihnen auch nachher zeigen, haben wir da.
Und die Geräte?
Windows Mobile haben wir einfach noch keine Portierung gemacht.
Ja, aber ist für den Server egal, ob man da jetzt mit dem iPhone dranhängt oder mit dem Android-Handy dranhängt.
Ja, das ist, sofern der Client existiert. Wir, in dem Forschungsprojekt Adaptive Mobile Gaming wollen wir eigentlich hin zum Browser. Dass wir sagen, also überall, wo ein Browser läuft auf dem mobilen Gerät, wo die Sensorik vorhanden ist, abstrahieren wir so weit, dass wir serverseitig hier einfach allen Leuten, die mitspielen wollen, die Möglichkeit geben, unabhängig davon, welches Gerät sie haben. Das geht mit HTML5 mittlerweile. Wir kommen an die Sensorik ran, es geht. Wir können die GPS-Daten auslesen und so. Und das ist eigentlich das Ziel, weil diese Portierung zu 1000 Plattformen, zu 1000 Geräten ist aufwendig und teuer und auch lästig. Man kann sicherlich viele schöne Sachen, die systemspezifisch sind, rausholen, um das Ganze ein bisschen schöner zu machen. Aber wir wollen uns jetzt, was das Projekt anbelangt, konzentrieren auf Browser-Technologie an der Stelle und gucken, was wir hiermit an der Stelle erreichen. Wir haben auch einen Browser-Prototypen für den Mr. X. Also das geht mittlerweile.
Danke. Ich hätte eine Frage zu dem Kit, der rauskommen soll. Ja. Unter welchen Gesichtspunkten wird der veröffentlicht? Ist der Open Source? Kann den jeder nutzen? Das ist die eine Frage. Und die andere Frage ist ein bisschen zum Entwicklungsprozess.
Ja.
Wie schwierig war das mit dem iPhone SDK so eine Geschichte aufzuziehen? Also ging das einfach? Wie lange hat sich der Prozess hingezogen? Ein bisschen was vielleicht auch zu der Entwicklung würde mich interessieren.
Gut. Also zu dem Toolkit. Die Frage war jetzt, wie es verwertet werden soll oder was damit passiert.
Ist es kostenlos? Kann es jeder kriegen? Wird es Open Source weiterentwickelt?
Wissen wir noch nicht. Also wenn es Open Source Bestandteile hat, wird sicherlich, ist es ja Open Source, aber wissen wir noch nicht. Wir gucken gerade mal. Wir wollen jetzt, wie gesagt, der erste Schritt war jetzt, den Prototypen zu schaffen. Und das war auch die Vorgehensweise im Projekt, dass wir gesagt haben, wir bauen jetzt erstmal was, gucken mal und generalisieren dann davon ausgehend. Was hat gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert, wo haben wir eine Funktionalität, wo wir sagen, die ist generisch, die kann man grundsätzlich für so eine Sachen anwenden und die haben wir auch ausgetestet mit dem Spiel. Und das wäre hier an der Stelle dann halt eine Sammlung von Komponenten halt schaffen, die beliebig kombinierbar sind, um hier den Ideen freien Lauf zu lassen. Was mit dem Kit, wie das aussieht, wir sind Wir haben letztes Jahr haben wir den Prototypen und die ganzen Untersuchungen und Analysen gemacht und sind jetzt dieses Jahr dabei, das Kit zu bauen. Und Ziel ist Ende des Jahres und bis dahin müssen wir mal gucken. Also, Kartenmaterial kriegt man ja auch nicht mehr umsonst, so ein weiteres. Das ist, da muss man mal gucken, was man da macht an der Stelle. Auf Moment, eine Frage war noch zur Entwicklung von Android. Christian, willst du da was zu sagen? Zur Entwicklung vom iPhone war das.
Zur Entwicklung vom iPhone, ja. Also wir hatten im Rahmen von einem, an der Uni Bonn halt, im Rahmen von einem XP-Lab, Agile Development, hatten wir da tatsächlich in einem Monat in einer Gruppe von etwa 16 Leuten Prototypen gebaut. Da waren am Anfang, waren glaube ich nur 3 Leute, die tatsächlich mit Objective-C was anfangen konnten. Und einerseits von Apple sehr gute Codebeispiele gegeben und andererseits hatten wir halt unter anderem auch gute Partner da im Hintergrund gehabt. Das heißt, es war halt durchaus möglich, sowas dann umzusetzen. Also es war nicht die Hürde, jetzt eben die Plattform zu haben. Das war durchaus möglich.
Kurze Frage. Du hast eben von Partnern gesprochen, die eingebunden sind. Sind das jetzt nur die Aufgelisteten oder heißt das, ihr habt Werbung auch irgendwie eingebaut? Ihr habt Mr. X gefangen, geht auch jetzt noch zusammen bei Starbucks einen Kaffee trinken oder was
weiß ich. Nee, also Werbung kommt da jetzt nicht in dem Spiel. Das sind halt, wie gesagt, die... Mit der Universität Bonn haben wir es zusammen gemacht, das ganze Forschungsprojekt. Das ist jetzt in dem Fall ein Partner. Und die T-Systems als Tochter von der Deutschen Telekom, die hat halt noch Industriewissen und anderes mit reingepackt. Die haben wir ja eh im Haus. Und Ravensburger hat uns bei dem Vorhaben unterstützt und gesagt, wir möchten das gerne machen und wir möchten, dass es auch so aussieht wie eure Brettspiele und so. Und dann haben sie es angeguckt und gesagt, finden wir gut, unterstützen wir euch. Und dürfen wir denn so Logos und die anderen Sachen benutzen und die Namen? Ja, können wir machen, das gefällt uns gut, das passt. Da haben wir Forschung, finden wir gut und so ein Vorhaben finden wir gut. Und GamesLord ist jetzt einfach der Spielepublisher, der es rausbringt. Und gesagt haben, hier, und die haben gesagt, finden wir super und ja, bringen wir für euch raus, promoten wir, machen wir, ist kein Problem. Gerne. Deswegen, es sind jetzt...
Wie ist denn das Team insgesamt aufgebaut gewesen? Also wie viele Leute haben da irgendwie gearbeitet, das Game Design gemacht vielleicht, die Entwicklung? Wie läuft da so ein Prozess ab, wenn man auch dann irgendwie mit einer Universität zusammenarbeitet? Und wie viele Leute sind da in den Laboratories daran beteiligt gewesen und so?
Das war unterschiedlich und immer phasenabhängig. Also wir haben, die Uni Bonn hat auch viele Extreme Programming Workshops zu dem Thema gemacht, wo einzelne Bestandteile und Komponenten gebaut wurden. Dann gab es Kollegen von der Uni Bonn, die ganzzeitig bei dem Projekt dabei sind, genauso wie bei den T-Labs. Dann hatten wir Grafiker und Designer noch dazu geholt teilweise, damit es auch schick aussieht. Und wir haben mit Leuten von der Marktforschung Fokusgruppen gemacht und Spielkonzept präsentiert vor ausgewählten Gruppen und überhaupt, wie die Affinität aussieht, sowas zu spielen, gibt es eine Neigung, das ist unterschiedlich gewesen.
Ja, hallo, eine kurze Frage noch von mir, also speziell geht es jetzt um den Forschungsaspekt, also was gab es denn da noch großartig für neue Erkenntnisse jetzt im Bereich Location-Based Mobile Gaming? Weil, also ich beschäftige mich mit dem Bereich jetzt seit vielen Jahren und man muss leider sagen, dass im Bereich der Forschung jetzt in letzter Zeit nicht mehr viel Neues gekommen ist. Also da warten alle groß momentan auf die Nachfolgetechnik irgendwie von GPS, also Galileo, dass es halt noch genauer wird. Die Probleme und die Möglichkeiten, die sind eigentlich soweit jetzt abgesteckt. Deshalb wollte ich fragen, gab es bei Ihnen jetzt im Bereich noch irgendwelche neuen Erkenntnisse, die da gekommen sind?
Na gut, wir wollten es mal ausprobieren. So viel Konkurrenz gibt es ja momentan nicht in Deutschland von Anwendungen dieser Art. Und wir wollten einfach mal gucken, wie geht es technisch, wie sauber ist sowas und welche Auswirkungen hat beispielsweise der Ausfall der Datenverbindung? Wie wird sowas wahrgenommen im Spiel oder kann man vom Spieler da reagieren? Genauso, was ist mit ungenauen GPS-Daten? Die hat man ja auch mitunter, wo man nicht reagieren kann vom Spiel, also vom keine interne Fehlerkorrektur, die man da machen kann. Man kann die Daten, die man hat, nicht umsetzen. Wie kompensiert man sowas? Wie geht man damit um? Wie zeigt man es dem Spieler an? Muss man es dem Spieler anzeigen oder unterlässt man den Hinweis? Das haben wir alles ausprobiert und geguckt. Wie sieht die Benutzerakzeptanz an der Stelle aus? Und so ganz ausgeschöpft ist die Thematik noch nicht. Ich hatte ja erwähnt, dass Outdoor geht es relativ gut, aber Indoor gibt es ja da keine Möglichkeit und es gibt ja jetzt schon die ersten Ansätze, dass man mithilfe von WLANs mit mehreren WLAN-Spots und den Abständen und der Signalstärke auch innerhalb von Räumen Positionen ermitteln kann.
Ja gut, im Bereich Indoor gibt es noch mehrere Möglichkeiten. Ja. Also da arbeiten dann viele auch mit Markern zum Beispiel und mit Kamera-Based Tracking,
ja.
Also mit Bluetooth und so weiter und mit Barrieren zwischen Türen, also Infrarot-Sensing und so weiter, das wird auch alles schon gemacht. Jetzt die Frage noch, planen Sie da irgendwelche Erkenntnisse noch zu publizieren, also ein Research-Paper jetzt zu veröffentlichen oder bleibt das jetzt erstmal intern?
Also wir haben schon eine ganze Menge publiziert.
Zu dem Thema?
Zu dem Thema, ja. Also Adaptive Mobile Gaming bei Google gibt es allerhand Paper, die man schon findet. Wir haben es auch geschafft, nominiert zu werden jetzt hier mit dem Mr. X für den International Mobile Games Award in Barcelona. Wir haben nicht gewonnen, aber wir waren zumindest unter den letzten 5. Also es hat einen gewissen Neuigkeitswert, hat es durchaus, das möchte ich schon betonen. Also vom
Spielprinzip kam mir das jetzt relativ bekannt vor. Also es gab da ein Spiel, das heißt Catch Me If You Can. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Das war von irgendeiner britischen Künstlergruppe, die das im Zusammenhang mit der University of Bristol mal herausgebracht haben. Also das war auch so Mr. X, nur eben gab es da mehrere Mr. X.
Ja.
Und zum Schluss ging es darum, man konnte den Mr. X fangen, indem man ihn dann fotografiert hat und das wurde dann automatisch auf den Server dann hochgeladen und galt dann als Beweis. Also das wäre dann...
Klingt spannend. Es gibt ja auch Derivate, wo Ähnliches mit GPS-Sensoren und mit SMS-Nachrichten und Positionsnachrichten gespielt wird. Das ist halt unsere Variante jetzt an der Stelle mit auf Basis des Toolkits. Wie gesagt, der Fokus bei dem Vorhaben ist die Schaffung des Toolkits und der Mr. X Mobile ist ein Beispiel jetzt dafür, wie so eine Anwendung aussehen kann. Wir haben noch ganz viele andere Ideen und wir haben auch noch andere Prototypen, was man machen kann. Das ist ja momentan ist es ja eine reine sessionbasierte Anwendung, aber wir sind durchaus im Überlegen, was kann man denn kampagnenbasiert machen. Nicht? Also ein Spiel in einer geschlossenen oder einer offenen Benutzergruppe, was über Monat oder über Wochen läuft, welche Interaktion mit der Umwelt kann ich denn hier schaffen? Da sind wir schon, aber das ist alles noch in der Überlegung und noch nicht so weit, dass ich da jetzt was präsentieren könnte und möchte an der Stelle. Aber das ist, wie gesagt, der Einstieg. Wie gesagt, ich habe auch gesagt, der Prototyp ist ja jetzt auch schon ein Jahr alt und da gibt es diverse Überlegungen und auch schon Umsetzungen, was man künftig noch machen kann.
Ich würde mal interessieren, ob es irgendwelche Ideen oder Konzepte vom Game Design her gab, die sich als total falsch herausgestellt haben. Oder als Überraschung einfach durch das Testen.
Haben wir da irgendwas? Die was? Nee, jetzt große Überraschungen gab es nicht. Also es gab bei den Betrachtungen, wir haben mal eine Untersuchung gemacht mit verschiedenen Benutzergruppen, wo halt auch eine Truppe dabei war, die ältere sind, klassische Brettspieler und Computerspiele komplett ablehnen. Nee, so ein Tandy und so fürchterlich, wir haben unser Brettspiel, da können wir ein bisschen zu trinken, Salzstangen essen und gemeinsam während des Spiels uns unterhalten, lachen und Spaß haben und so. Und die sind auf dieses Spielkonzept sehr angesprochen. Die haben plötzlich gesagt, das ist, wenn es sowas gibt und wenn man sich da noch unterhalten kann und kommunizieren kann, das finden wir dann natürlich gut. Das würden wir gerne ausprobieren. Das fand ich sehr überraschend. Also weil die nicht irgendwie vereinzelt, sondern gleich zu mir gesagt haben, das hat uns gefallen. Ja.
Ganz kurz, ich finde es nicht so überraschend, weil ich glaube, Geocaching ist glaube ich, auch was ältere Zielgruppen total cool finden. Und ich denke, es ist nah dran, vom Prinzip, vom Gefühl her.
Definiere ältere, bitte.
Ja, 55 plus, also so, ich würde gerne Wetterstation.
Wenn keine weiteren Fragen sind. Vielen Dank.